diese Salbung, die du in der Anbetung geschenkt hast, diesen Fluss erhältst, auch durch die Zeugnisse. Wir wollen dir einfach danken, du bist ein guter Vater, du meinst es gut mit uns. Du bist auch an den Details unseres Lebens interessiert. Vater, du bist so klasse. Und ich danke dir, dass du eine Sehnsucht nach uns hast, Vater, dass du uns auch zurückrufst in diese Liebe. Nicht mit Anklage, sondern mit einem Herzen, das weiß, dass der Platz an deinem Herzen der beste Platz für uns alle ist. Halleluja. Ich hatte ursprünglich vor, vielleicht machst du ein bisschen leiser jetzt, das Thema von Dr. Tom Anderson von vor 2 Wochen zu vertiefen. Aber seit 3 Wochen spüre ich, eigentlich schon seit 5 Wochen, wo ich mit Silvia in England war, bei Colin Urquhart und der Leiterkonferenz, dass Gott anklopft. Und zwar an mein Herz spüre ich das. Und wenn er an mein Herz klopft, dann klopft er logischerweise auch an das Herz der Gemeinde. So, das ist kein Hochmut, das ist einfach so. Ich möchte aus dem Johannesevangelium 15,1 kurz lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet alle unfruchtbaren Triebe ab. Aber die fruchttragenden Triebe beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Ich bin mehr und mehr der Überzeugung der Meinung, dass wir in einer solchen Phase der Beschneidung sind. Und zwar wir als Gemeinde, und ich spüre das sehr stark, viele Einzelne von euch. Gott ist am Schneiden. Ich habe heute mal ein bisschen im Internet geguckt, Weinstöcke beschneiden. Und wenn ein Weinstock sich selber überlassen bleibt, dann wuchert er immer mehr aus. Ne? Wer so wilden Wein am Haus hat, weiß das. Das sieht sehr schön aus, viele Blätter. Aber das Problem ist, du hast nur so ganz kleine, mickrige Trauben. Warum? Das ist ganz klar, weil je mehr Triebe rausschießen, die nur Blätter hervorbringen, aber keine Fruchtschößlinge haben, umso mehr Kraft wird den Trieben genommen, die eigentlich Trauben tragen könnten. So, das heißt, viel Kraft, viel Saft aus dem Weinstock wird einfach in Nullproduktivität verpulvert. Das Einzige, was hervorgebracht wird, sind schöne Blätter. Die sehen zwar schön aus, aber machen nicht satt, berauschen auch nicht, machen kein fröhliches Herz. Ne? Das heißt in der Bibel, der Wein macht ein fröhliches Herzen. Blätter sehen äußerlich gut aus, aber ein Weinstock pflanzt man nicht als Zierpflanze, sondern er soll Frucht bringen. Und was der Weingärtner nun macht, ist, er nimmt die Zange und schneidet alles ab, was keine Frucht hervorbringt. Und ich habe im Internet so ein tolles Bild, die Zeit war zu knapp, ich hätte es gern ausgekopiert und dann mal gezeigt. Aber da siehst du dann so ein recht dicken Stamm und dann siehst du nur noch einen einzigen großen, so ein Ast, ne? Also so ein Trieb da auswachsen und das war's. Und das sieht ja so richtig mickrig, lächerlich aus. Aber dieser eine Trieb im Herbst bringt unwahrscheinlich fette Weintrauben hervor. Warum? Weil alle Kraft in diesen Trieb hineinfließen kann. Und ich glaube, dass viele von uns in einer Phase von Fruchtlosigkeit sind oder nur sehr wenig Frucht in ihrem Leben hervorbringen oder sehen. Ich will nicht sagen, dass das schon immer so war. Ich habe eher den Eindruck, dass es sich um eine vorübergehende Situation handelt. Oft, wir sind ja Weltmeister darin, wenn die Dinge nicht so laufen in unserem geistlichen Leben, dann verschweigen wir das aus Scham. Das ist der gruppendynamische Druck, ne? Wir wollen natürlich in der Gruppe nicht auffallen, weder positiv noch negativ. Man redet nicht drüber. Und das andere ist dann die andere Taktik, die findet man mehr bei den Charismatikern. Ne? Wir reden alles schön. Noch ein lauteres Halleluja, noch ein lauteres Amen und noch mehr von Erweckung reden. Und wir sind auch Weltmeister, selbst kleinste Ereignisse so hoch zu reden, dass jeder meint, oh, wow. Ne? Da bekehren sich zwei Leute in einem Stadtteil, ein Charismatiker spricht dann gleich von der Mega-Erweckung. So, wir haben uns ein bisschen auch an das gewöhnt. Und ich persönlich habe mich selber entschieden, da wieder auch dramatisch zurückzuschneiden in meinem Kopf. Und mich nicht mit Fakes, da bin ich wieder bei meinen Anglizismen, also mit Täuschungen und mit Täuschkörpern zufrieden zu geben. Auch nicht in meinem eigenen Leben. Wir haben in den letzten, ja, fast 1,5 Jahren immer wieder das Thema Glaube auch sehr stark gehabt. Und ich denke, das Thema Glaube ist für mich, ich muss sagen, das war die Entdeckung überhaupt, es ist nach wie vor das Vehikel überhaupt. Glaube ist der Motor aller christlicher Aktivität. Wenn du nicht glaubst, sagt die Bibel, kannst du Gott nicht gefallen. Wenn du nicht weißt, wie du glauben kannst und warum du glauben darfst, dann kannst du dein Christsein einfach vergessen. Wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus, wer soll es dann wissen? Der Feind. Aber der wird dir das Falsche sagen. Und die meisten Christen glauben das. So, deswegen ist der Glaube, ist der Motor, ohne den überhaupt nichts geht. Aber Gott hat mir dort in England was sehr Gutes gezeigt. Der Motor braucht einen Treibstoff. Ohne den Treibstoff geht auch der beste Glaubensmotor nicht. Und das ist das, was ich im Moment spüre, wo Gott sagt, hey, ihr seid auf einem guten Weg, weil ich euch dahin gebracht habe und ihr habt die richtigen Einstellungen vorgenommen, aber euch ist der Treibstoff ausgegangen. And now guess what is the gas? Nun denkt mal drüber nach, was ist der Treibstoff? 1. Korinther 13,1. Und wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, jeden Dienstag zu den Street Angels gehe, auch noch Freitag, Samstag, Sonntag Street Angel Schichten einlege und habe die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Das hat mich sehr tief berührt. Und ich habe für mich zuallererst festgestellt, dass mir diese Liebe irgendwie abhanden gekommen ist. Ich möchte ein Bildchen an die Wand werfen und vielleicht können wir dazu noch mal ein bisschen Musik haben, aber nicht so tralala hopsasa Musik, schon was manipulierendes, gediegenes, sowas mit Liebe zu tun hatten. Ich mache gern Witze, auch wenn es ernst ist. Nee, das gerade nicht. Also es ist so Fischteich, Angelhaken und bitte. Ihr müsst ein bisschen Sensibilität entwickeln, Leute. Vielleicht kann Marc da ein bisschen aushelfen. Du hast ein Händchen, Marc. Lass es einfach weg, ist gut, komm. Die Liebe. Das deckt sich mit dem, was Dorothea vorhin gesagt hat. Offenbarung 2,1, der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe an den Leiter der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Der lässt eurer Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von aller deiner Arbeit. Ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und sie als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnerst du dich daran, mit welcher leidenschaftlichen Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und werde wieder so, wie du am Anfang warst. Wenn du dich nicht von Grund auf änderst und zu mir umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. CZK, ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von deiner Arbeit und ich kenne deine Standhaftigkeit. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Und da habe ich zuallererst meinen eigenen Namen eingesetzt. Uwe Dahlke, ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von aller deiner Arbeit und ich kenne deine Standhaftigkeit. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher leidenschaftlichen Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Lass einfach mal das Lied Nummer 2 laufen von der CD. Und ich möchte euch bitten, für eine Minute still zu werden und besonders dir diese Frage selber zu stellen. Aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher leidenschaftlichen Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Halleluja. Schließ einfach mal die Augen und frag Gott. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Jesus stellt diese Frage nicht verdammend an dich. Bevor wir weitermachen, ist mir das ganz wichtig, dass du das verstehst. Jesus stellt diese Frage nicht verdammend an dich. Und er stellt sie dir auch nicht auswegslos. Weil eins kannst du überhaupt nicht selber tun. Liebe produzieren. Es gibt keinen Knopf hier, wo man draufdrücken kann. Wir haben zwar zwei Knöpfe hier, aber da kann man nicht draufdrücken. Und es wird Liebe produziert. Aus dem Grund müssen wir verstehen, dass diese Frage von Jesus eine andere Bedeutung hat. Es ist die Frage, die dir und mir helfen soll, unseren inneren Status zu erkennen. Diese Frage soll zeigen, worum es geht. Jesus möchte sagen, es geht mir nicht nur um Äußerlichkeiten, um deinen Dienst, um deinen Gottesdienstbesuch, den du jeden Sonntag ableistest. Es geht mir auch nicht um deine Opfer an Zeit, an Finanzen oder Einsatz, die du bringst. Es geht um überhaupt keine äußere Handlung, egal wie gut sie gemeint ist. Jesus stellt dir diese Frage, um dich selber prüfen zu können, wo ist dein Herz? Liebst du mich noch? Es ist dieselbe Frage, die Jesus dem Simon Petrus nach der Auferstehung dreimal gestellt hat. Simon Petrus, hast du mich lieb? Und wenige wissen es. Simon sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus fragt Petrus im Griechischen, hast du mich lieb? Agape. Agape ist die höchste Form der Liebe. Es ist die Liebe, mit der eigentlich nur Gott liebt. Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich liebe, aber seine Antwort ist nicht Agapos, sondern Philemon. Und das ist die Bruderliebe. Das Interessante ist, hätte Petrus gesagt Agapos, dann wäre es die falsche Antwort gewesen. Denn niemand kann mit der Liebe Gottes lieben. Aber Petrus hat eine wichtige Lektion gelernt. Sein Herz war zerbrochen über seinen Verrat. Er hat erkannt, wer er ist. Und er sagt, Herr, ich liebe dich mit der Liebe, zu der ich fähig bin. Jesus fragt ihn dreimal. Und dann kommt diese Antwort, geh und weide meine Schafe. Und ich spüre, dass Gott uns fragt, als Gemeinde, als Einzelne, liebst du mich? Liebst du mich? Wo ist deine leidenschaftliche Liebe geblieben? Wo ist die Liebe der ersten Tage geblieben? Wie kann es passieren, dass wir unsere Liebe verlieren? Ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht. Liebe hat ganz stark mit Beziehung zu tun. In Johannes 15,4 sagt Jesus, bleib fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie die Rebe nur dann Frucht tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, in dem bleibt mein Leben und er wird viel Frucht bringen. Wer sich aber von mir trennt, kann nichts ausrichten. Der Mangel an Nähe und Verbindung zu Jesus ist der erste Schritt sich auch aus der Liebe zu Jesus zu entfernen. Und Jesus macht es hier ganz klar, das A und O ist, bleibt fest mit mir verbunden. Dann wird mein Leben in euch sein. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Eigentlich könnten wir die Predigt hier schon aufhören. Jeder nimmt sich diesen Satz und kaut zu Hause drauf rum. Das Problem fängt schon damit an, dass wir überhaupt nicht verstanden haben, die meisten von uns, und wir es oft auch vergessen, dass Jesus in uns wohnt. Dass er es ist, der durch uns wirken möchte. Dass die großartigen Dinge aus der Verbindung mit ihm geschehen. Und da, wo wir keine Beziehung mit ihm haben, leben wir im Durchschnitt. Das heißt, da sind du und ich angewiesen auf unsere eigene Kraft und Performance. Und weil wir in der Regel oft das Geheimnis dieser Beziehung noch nicht wirklich gelernt haben, operieren die meisten von uns auch nur in ihrer eigenen persönlichen Kraft. Das ist keine böse Kraft. Wir meinen es gut, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja gerne und wir möchten ja Jesus gefallen. Bitte versteht es nicht falsch, das ist keine Bösartigkeit. Wir müssen in diesem Vers 1 verstehen. Weiter vorne dran in dem Gleichnis sagt Jesus, ihr seid bereits rein um meines Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Jesus fängt ja an, dass der Vater der Weingärtner ist, der den Weinstock beschneidet. Alle unfruchtbaren Triebe und unreinen Triebe schneidet er ab, wirft sie weg ins Feuer, dass sie brennen müssen. Und dann sagt Jesus interessanterweise, aber ihr seid schon rein um des Wortes willen. Wenn du Jesus in deinem Herzen angenommen hast, wirst du niemals zu den Trieben gehören, die abgeschnitten werden und ins Feuer geworfen werden. Aber was mit dir passiert, das Gleichnis geht weiter. Jesus sagt, der Vater wird alle fruchttragenden Triebe reinigen. Die werden so beschnitten und gestutzt und veredelt, dass sie immer mehr Frucht bringen. Und das ist dieser Prozess des Zurückstutzens. So, da ist keine Verdammnis drin. Aber die meisten von uns kennen das Geheimnis des permanent in Jesus sein nicht. Und deswegen leben wir aus unserer eigenen Kraft. Das, was wir hervorbringen, ist oft eine Mixtur, ein Gemisch aus etwas Kraft Gottes und sehr viel Kraft Uwe Dahlke oder sehr viel Kraft CZK. Gott ist gegen Mischmasch. Das ist interessant. Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Wie viel Zeit haben wir oder verwenden wir für die Beziehung mit dem Hauptquartier? Wie viel Zeit verwenden wir, um mit Jesus online zu sein? Jesus hat interessanterweise mal gesagt, aus mir selber kann ich überhaupt nichts tun. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das ist eigentlich ein so überwältigendes Statement. Jesus hat nichts aus sich selber getan. Als dort Wasser zu Wein vermehrt werden sollte, das war nicht Jesus, der jetzt plötzlich eine Idee hatte und Mitleid hatte, sondern er hatte eine Beziehung mit dem Vater. Und der Vater sagte ihm, Sohn, heute ist es dran, Wasser zu Wein zu verwandeln. Als er den blinden Bartimäus da sitzen sah, war es nicht so, dass Jesus sagte, jetzt habe ich mal Bock, einen Blinden zu heilen, sondern er sah im Himmel den Vater diesen Blinden heilen. Er wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen, das zu tun. Jesus war in einer Beziehung mit dem Vater. Für uns erscheint das fast unmöglich. Ne? Da werden wir ein bisschen mehr drüber hören. Aber das ist der erste Punkt, wieso wir die erste Liebe verlieren können. Und ich glaube, es ist einer der ganz, 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 ganz wichtigen Punkte. Keine echte Beziehung mit Jesus. Frag dich mal, wie viel Zeit du am Tag von 24 Stunden dafür verwendest, den Herrn für dich zu suchen oder für deinen Dienst. Wenden wir mal das Prinzip des Zehnten an. 24 Stunden, 10% davon, sind 2,4 Stunden. Ich habe es neulich im Business-Prayer schon gesagt, die meisten von uns tun sich sehr schwer mit dem Fasten an ihrem natürlichen Körper, aber sie sind absolute Weltmeister, wenn es um das Fasten am geistlichen Leib geht. Ne? Im geistlichen Fasten sind wir alle Weltmeister. Ne, stell dir mal vor, du würdest heute nichts essen und morgen nichts essen. Was spürst du dann? Ich habe heute kein Mittagessen gehabt. Ne? Ich bin Strohwitwer, Silvia ist in Amerika. Ich leide im Moment. Von der Gemeinde hat mich auch niemand eingeladen. Ne? Keine Liebe in der Gemeinde. Sie wissen, dass der Pastor zu Hause darbt. Keine Frau, die für ihn kocht. Also ich spüre so ein Loch im Bauch. Ne? Ich spüre Schmerzen im Bauch. Ja, da kommen wir nachher drauf. So. Ich habe schon von mir vorhin überlegt, wo gehe ich nach dem Gottesdienst hin? Ne? Zum Wok, aber da war ich schon die ganze Woche mit dem Marc immer. Also ich mache mir Gedanken. Aber interessanterweise, was ist das? Fitnessriegel. Aha. Ah, da kriege ich immer so Blähungen drauf, das ist nicht so gut. Muss ich nachher essen dann. Daheim. Okay, das ist ein ernstes Thema. Aber wenn wir geistig nicht gegessen haben, interessanterweise spüren wir überhaupt gar keinen Hungerschmerz. Wir fühlen uns wunderbar. Ich möchte euch bitten, für diesen ersten Punkt für euch selber mal, wenn es euch was wert ist, Johannes 15, das Gleichnis vom Weinstock, zu lesen. Vielleicht die ganze Woche darüber mal nachzudenken, was es heißt, bleibt fest mit mir verbunden. Dann wird mein Leben in euch sein. Ich möchte euch ermutigen, es mal auszuprobieren, Jesus wirklich zu suchen. Wie geschieht es? Ich spreche mit ihm, gehe spazieren, rede mit Jesus, so wie der Schnabel gewachsen ist. Lies die Bibel. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie man Bibel lesen kann, ne? Fang einfach mal an bei den Psalmen. Psalmen sind so super gut, da spricht Gott so viel. Und dann bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen. Kauf dir gute Bücher. Lies, such Gott, such ihn, wo es geht. Hab Gemeinschaft. Kommen wir zum nächsten Punkt. Falsche Selbstsicherheit im Leben mit Gott. Das geht häufig auch Leiter etwas an. Erfolg verführt uns zu Unabhängigkeit. Stimmt es? Wir glauben, verstanden zu haben, wie man die Dinge Gottes bewegt. So, wir sind da jetzt geübt drin. Wir wissen, wie man Salbung erzeugt, wie man Atmosphäre erzeugt. Lied Nummer 3 auf dieser CD. Wenn dann noch das PA-Team mitmacht, ne, dann entsteht Salbung, ja. Mit der Zeit hat man es dann raus, ne. Ja. Und wir beginnen Salbung zu kopieren, Salbung zu erzeugen. Wir beginnen die Werke Gottes künstlich nachzubauen. Und das kann eine ganze Weile gut gehen. Die Menschen nehmen uns das eine ganze Weile auch ab. Weil wenn du selber geistig tot bist, kannst du auch schlecht das Original von der Kopie unterscheiden. Das ist auch ein Grund, warum selbst in vielen Gemeinden mit lebendigen Christen oft gar keine Salbung da ist. Weil beide Seiten bescheißen sich gegenseitig. Selbstsicherheit. 4. Mose 20,8. Nimm deinen Stab, ruf deinen Bruder Aaron und bring das ganze Volk am Felsen zusammen. Sprecht laut zu dem Stein, so dass es alle hören. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen zu trinken geben. Mose gehorchte, nahm den Stab, der im Heiligtum lag, und da geht's schon los. Gott hat überhaupt nichts von einem Stab gesagt. Gemeinsam mit Aaron versammelt er die Israeliten vor dem Felsen und rief: Passt gut auf, ihr widerspenstigen Menschen. Sollen wir euch Wasser aus dem Felsen holen? Er hob den Stab, schlug zweimal gegen das Gestein, da strömten große Mengen Wasser hervor und das ganze Volk konnte seinen Durst stillen. Wow, Salbung, Power, Kraft. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron: Ihr habt mir nicht vertraut, meinen Namen nicht geehrt, ihr habt euch selbst in den Mittelpunkt gestellt, deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Mose dachte, er weiß, wie das Geschäft läuft. Weil vor einigen vielen Jahren schon mal war dieselbe Situation und dann sagte Gott: Nimm den Stab und schlag gegen den Felsen. So, Mose hat sich das gut gemerkt. So wie wir uns oft Systeme gut merken, die irgendwie funktionieren. Da sind wir auf einer Konferenz, da sind wir auf einer Tagung oder sehen ein paar God-Channel-Sachen und oh wow, immer wenn der Prediger so macht, ne, dann boah, fallen die alle um. Oder wenn er vielleicht so dasteht und hat so eine Handbewegung oder so, ne, dann passiert das und das. Und wir fragen uns gar nicht, was will Gott. Mose dachte auch, Stab. Stab ist das Ding. Wenn ich nur meinen Stab habe, dann fehlt mir nichts. Und es ist interessant, ne, Gott sagt zu Mose: Sprich zu dem Felsen. Und was macht Mose? Er wetzt sofort in seine Garage und holt seinen Stab raus. Weil er wusste, der Stab, ohne den Stab geht hier gar nichts. Falsche Selbstsicherheit. Keine Beziehung zu Gott. Keine Liebe. Wir wissen, wie das Geschäft läuft. Kennst du das? Und das geht nicht nur uns leider was an, das geht auch dich in deinem persönlichen Leben. Wie oft denkst du, naja, Gott hat mir von einem Jahr schon so geholfen, dann muss er mir da auch wieder so helfen. Gott hat es so gemacht, also muss er es wieder so machen. Aber Gott sagt: Mein Freund, das geht so nicht. Ich will, dass du in einer beständigen Beziehung mit mir bleibst. Und deswegen werde ich dir immer nur jeden Tag das sagen, was du für den Tag wissen musst. Weil Gott nicht will, dass du ihm 10 Meter vorne rausläufst und sagst: Hey Gott, ich weiß, wie man es macht. Mose war kein schlechter Mensch. Mose hat nicht in böser Absicht gehandelt. Er war auch nicht in böser Absicht ungehorsam. Aber war in die Falle der Gewohnheit geraten. Und er dachte zu wissen, wie Gott die Dinge tut. Und er dachte, Gott würde sie natürlich auch in Zukunft immer genau so tun. Aber Gott hatte andere Absichten. By the way, der Felsen symbolisierte nämlich Christus. Und Christus wurde nur einmal geschlagen. Beim zweiten Mal nicht mehr. Gott wollte damit ein Bild auf Christus vorschatten. Christus wurde einmal ins Kreuz geschlagen, um dieses lebensspendende Wasser um Leben zu bringen. Heute muss Christus nicht mehr für deine Schuld gekreuzigt werden. Heute reicht es, dass wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen. Der Hebräerbrief sagt, dass er einmal und für alle Mal ein Opfer gebracht hat. Aber Mose hatte dieses Bild zerstört damit. Mose hat eine falsche Symbolik aufgebaut, die eigentlich sagte, Christus muss jedes Mal sterben, wenn Not am Mann ist. Das ist interessant, ne? Wir meinen, die Absichten Gottes zu kennen. Weit gefehlt. Aber das sind Dinge, wo ich mich auch als Leiter wiedergefunden habe, wo auch ich gedacht habe, ich weiß, wie man es macht. Ich weiß, wie die Dinge laufen. Bei der Face Explosion hatte ich mir schon ausgemalt, oh, so viele Leute, so viele Einnahmen. Da werden wir ein bisschen die Kriegskasse im CZK auffüllen. Alles wird gut. Aber Gott hat mir eine lange Nase gemacht. Ne? Wir haben gerade unsere Kosten gedeckt. Ne? Es war das Geld gewechselt, wie man sagt im Badischen. Es war trotzdem gut. Gott hat uns mit wunderbarem Input gesegnet. Aber Gott hat mir auch eine Lektion erteilt. Du kannst nicht einfach bestimmte Dinge, Erfolge wiederholen. Nur weil du weißt, wie es geht. Ne? Maintain your faith letztes Jahr. Oh. Jetzt wissen wir, wie es geht, Gott. Kein Problem. Wir brauchen dich nicht. Du kannst ruhig ein bisschen Urlaub machen da oben, dich zurücklehnen. Wir wissen jetzt, wie man erfolgreich Konferenzen macht. So, ich möchte mich auch bei euch entschuldigen dafür. Das war wirklich so ein Ding, wo man dachte, ich mein's gut und ist doch toll und ist super. Wir lernen. Nächster Punkt. Die Tretmühle des Alltags. Markus 4,18. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht den Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen, aber nur allzu schnell ersticken die Sorgen des Alltags, die Verführung des Wohlstands und die Gier nach den Dingen dieses Lebens Gottes Botschaft in den Herzen, sodass keine Frucht wachsen kann. Die Tretmühle des Alltags ist eine der größten Fallen, die uns von dieser ersten Liebe abtrennt. Das ist wie wenn du mit dem Auto in der Tankstelle frisch gewaschene Windschutzscheibe, dann fährst du über die Autobahn im Sommer nach Basel runter. Wie sieht deine Windschutzscheibe aus in Basel? Ne? Grün, gelb, rot, gelb. So, ne? Schnorke, Maikäfer, alles Mögliche. Ne? Frösche manchmal. Ne? Wenn die halt gerade hochspringen. Ne? Und es ist der Wandel mit Christus. Wir laufen durch den Alltag, durch die Wochen. Was passiert? Aller mögliche Dreck kommt auf unsere geistliche Windschutzscheibe. Und wir sind so Artisten und sagen, ach ja, solange man noch unterscheiden kann, ob Tag und Nacht ist, ist ja alles okay. Ne? Können wir doch weiterfahren, Gott. Ne? Wir wissen ja, dass dein Licht noch scheint. Es ist noch irgendwie so hell. Wir sehen noch die Umrisse und den Weg kennen wir sowieso. Der Alltag. Jesus sagt, die Sorgen des Alltags. Der Alltag ist nicht ungöttlich. Wir alle müssen uns dem Alltag stellen. Ja? Wir alle haben einen Job, wir müssen zur Arbeit gehen, dass Kohle reinkommt. Ne? Oder wir müssen zur Schule gehen, damit wir irgendwann einen Job haben, dass Kohle reinkommt. Ne? Oder wir haben einen Haushalt zu versorgen, damit der Typ, der den Job schmeißt, die Kohle nach Hause bringt. Ne? Der Alltag ist etwas, das Gott uns gegeben hat. Er ist nicht schlecht. Dann sagt Jesus, der Wohlstand. Ne? Wohlstand ist auch nicht schlecht. Die Bibel spricht immer und immer wieder davon, dass Gott uns wohlständig machen möchte. Die Dinge des Lebens, die Gier nach den Dingen des Lebens. Was sind die Dinge des Lebens? Das sind die vielen Seiten des Lebens. Zum Beispiel heute Abend noch gut essen gehen, ne? Die Dinge des Lebens. Vielleicht morgen ins Kino gehen, die Dinge des Lebens. Heute Abend irgendwie noch klick den Fernseher anmachen, die Dinge des Lebens. Am Samstag auf den KSC gehen, die Dinge des Lebens. Oder ins Training gehen, die Dinge des Lebens. Die Dinge des Lebens sind nicht schlecht. Was Jesus hier sagt, ist, welchen Rang nehmen diese Dinge in deinem Leben ein? Tun dich diese Dinge von der Liebe zu ihm abtrennen? Ist dir deine Arbeit wichtiger als Jesus? Ist es dir wichtiger, bis zum Umfallen zu arbeiten, damit du dann abends noch mit letzter Kraft deinen zweiten Abreißkalender runterreißt, im Fallen aufs Bett sinkst, ihn noch murmelnd in dich reinziehst und weg bist? Wenn das so ist, dann ersticken die Sorgen des Alltags Gottes Gegenwart in dir. Oder Wohlstand, ne? Wenn du nur noch dafür existierst, anzuhäufen, dann wird der Wohlstand die Liebe in dir ersticken. Die Dinge des Lebens. Ne? Wenn alles immer wichtiger ist als deine Beziehung zu Gott, dann werden die Dinge des Lebens zur Gier in dir und Gott rangiert irgendwo auf Platz 3. In Matthäus 6 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Zuerst. Wenn die Israeliten Opfer geben mussten, wisst ihr, wovon sie die Opfer geben mussten? Von den Erstlingen. Erstlinge des Viehs waren in der Regel die gesündesten Jungtiere. Erstlinge der Ernte, das war der stärkste und beste Teil der Ernte. Erstlinge des Einkommens, ne? Also wenn ich heute ein Geschäft habe und ich nehme mal Hausnummer meinen ersten Gewinn ein, dann ist es erstmal, die Kohle ist da. Ne? Und davon wird zuallererst, bevor alle anderen Kosten bestritten werden, der Teil des Herrn weggenommen. Bei uns läuft es eher umgekehrt. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Und was noch übrig bleibt, das kriegt der Herr. Es ist wie dieser, ne, Priester und Rabbiner, kennt ihr ja das mit dem Opfer, ne? Ein evangelischer Pfarrer, ein katholischer Priester, ein Rabbi treffen sich, reden drüber, wie sie so ihr Opfer aufteilen, das, was an Geld reinkommt. Ne? Und der Evangelische sagt, ja, also er behält das Silber und das Bronze, kriegt der Herr. Ne? Der Katholik sagt, ich ziehe eine weiße Kreidelinie in meiner Sakristei, dann schmeißt das Geld hoch. Das, was auf die rechte Seite fällt, gehört mir, das, was auf die linke fällt, gehört dem Herrn. Und der Rabbi sagt, ich mache das ganz anders. Ich schmeiß das Geld in die Luft. Das, was oben bleibt, gehört dem Herrn. Was runterfällt, gehört mir. Gehen wir so mit Gott um. Mit der Zeit. Herr, das, was übrig bleibt, gehört dir. Kehre zurück zur ersten Liebe. Die leidenschaftliche Liebe, wo ist sie geblieben? Wo ist die Zeit, wo noch die Zeit, wo der Herr an erster Stelle war, auch in deiner Zeit? Aber die Sorgen des Alltags verführen uns zu sagen, ich muss schaffen wie ein Besenbinder, dass ich es gebacken krieg. Weil wir nicht mehr Vertrauen haben zu Gott, weil wir nicht mehr glauben können. Wenn du keine Beziehung mehr hast, kannst du nicht mehr glauben. Was sagt Paulus? Glaube ohne Liebe ist tot. Wenn wir keine Liebe in uns haben, haben wir auch kein Vertrauen. Wenn wir kein Vertrauen haben, können wir nicht glauben. Also sind wir auf unsere eigenen Hände angewiesen. Also müssen wir gucken, wie wir selber überleben. Und dann passieren die Dinge, dass der Alltag uns auffrisst, der Wohlstand uns auffrisst und die Dinge des Lebens uns auffressen. Dann werden diese Sachen unsere Feinde. Und es beginnt damit, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Es fängt bei den Leitern an. Ich lese zurzeit ein super tolles Buch. Und da war ein Interview drin mit einem bekannten Baseballtrainer aus den USA. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagte, wenn in meinem Team etwas schief geht, habe ich es getan. Wenn in meinem Team etwas mittelgut läuft, haben wir es getan. Wenn alles sehr gut läuft, hat mein Team es getan. Und dann führt John Maxwell aus, wie wichtig es ist, dass ein Leiter auch seine Leiterverantwortung übernimmt. Weißt du, dass es keinen guten Leiter und eine schlechte Gemeinde geben kann? Gibt's gar nicht. Wenn der Leiter gut ist, ist die Gemeinde gut. Und du wirst auch niemals einen schlechten Leiter sehen und eine gute Gemeinde. Wie fließt Wasser? Von oben nach unten. Wie fließt Einfluss? Von oben nach unten. Geht's dem Leiter gut? Geht's der Gemeinde gut? Geht's dem Leiter schlecht? Geht's der Gemeinde schlecht? Ist der Leiter schlecht unterwegs? Ist die Gemeinde schlecht unterwegs? Ist der Leiter gut unterwegs? Ist die Gemeinde gut unterwegs? Jede Gemeinde, jede Organisation, jede Firma ist immer das Abbild der Leiterschaft, die ihr vorne ansteht. Das gilt für mich, das gilt für die Bereichsleiter, die Co-Pastoren, die Hauskreisleiter, Kleingruppenleiter. Wo auch immer du Verantwortung hast, schau dir deine Gruppe an, über die du Verantwortung hast. Frag dich, wo sie steht, und dann schau mal ganz unkritisch dich an, wo du stehst. Deine Gruppe ist immer das Spiegelbild dessen, wie es in dir aussieht. So, das hat mich auch nochmal bekräftigt, auch hier vor euch zu sagen, genauso möchte ich auch leiden. Ich möchte nicht sagen, wenn was scheiße ist, Entschuldigung, können wir das löschen? Es wird sogar aufgenommen auf Feed. Okay. Dann ist es die Gemeinde und die Gemeinde ist so schlecht und die Leute sind so schlecht in der Gemeinde und die sind überhaupt nicht gut drauf. Ne? Mein Job. Es ist mein Job, euch zu besseren Christen zu machen. Und dabei hilft mir Gott. Mach niemals den Fehler zu sagen, die anderen sind schuld. Du bist schuld. Es ist dein Job, dafür zu sorgen, dass die Dinge bei den Menschen, die du beeinflusst, richtig laufen. Und wenn ich meine Liebe verliere, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gemeinde auch die Liebe verliert. Geistliche Leiter sind besonders gefährdet, ihre erste Liebe zu verlieren. Warum? Und es ist noch nicht mal zu bemerken. Weil sie so busy sind, weil sie so beschäftigt sind. So, ich kenne mich ja ganz gut, ne? Bei mir ist dann immer, Mensch, ich arbeite doch für den Herrn. Gott, hey, ich schaffe von morgens bis abends nur für dich. Ich bin voll heiliger Arbeit den ganzen Tag. Ne? Und Gott sagt, ja, und wo ist die Zeit mit dir und mir alleine? Ja, aber Gott, schau doch mal, ich meine, wenn ich gesalbte E-Mails schreibe und gesalbte E-Mails beantworte, Telefonate beantworte, mir Projekte ausdenke, es ist ja nur für dich, Herr. Und Gott sitzt im Himmel und lacht. Und er dreht langsam den Gashahn zu. Ne? Er sagt, mal sehen, wann er es merkt. Also ich habe es gemerkt. Leiter werden aber auch bevorzugt vom Teufel bombardiert mit allerlei Wichtigkeiten, dass sie ausbrennen. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du deine Arbeit nur noch in deiner eigenen Kraft machst. Und manchmal merkt es die Gemeinde gar nicht. Gibt es ein paar Propheten, die das zwar sagen, aber Propheten spinnen ja eh immer rum, sagen dann die Leiter. Ne? Die müssen wir ganz kritisch sehen. Ne? Also sag nicht ich, ne? Ich würde sowas niemals sagen. Ne? Also ich bin ja total offen fürs Prophetische, das wisst ihr ja. Ne? Wenn es passt. Aber es heißt ja auch, man soll die Dinge prüfen. Okay. Es ist keine Bösartigkeit, möchte ich euch nochmal sagen. Es passiert. Es passiert, wenn wir nicht aufpassen. Es passiert, wenn wir genau in diese ganzen Fallen reintappen. Ohne Liebe ist alles schwer. Und ohne Liebe ist alles eine Last. Und ohne Liebe tun wir Dinge nur noch aus Gewohnheit. Warum bist du heute hier? Warum bist du heute hier? Beantwort dir mal diese Frage. Nicht mir, dir. War es dir eine Last herzukommen? bist du aus Gewohnheit hier? Ist ja Sonntag. Sonntag geht man halt ins CZK. Ne? Ach, Gottesdienst. Naja, aber jetzt war ich schon eine Weile nicht da. Sollte mich mal wieder sehen lassen, sonst kommt irgendwann noch der blaue Brief. Ne? Und da kriegen wir unangenehme Fragen gestellt. Ne? Da steht ja auch in der Mitgliedschaft drin, dass man regelmäßig kommen sollte. Naja, gehen wir halt mal hin. Ohne Liebe sind Dinge eine Last. Ach übrigens, nächsten Sonntag brauchen wir wieder zwei Leute zum Stühle stellen. Wer würde sich denn da melden? Ist jetzt gemein, ne? Das war jetzt nur ein Spaß, ihr könnt eure Hände runternehmen. Für wen arbeitest du? Wenn solche Fragen gestellt werden, was empfindest du, wer fragt? Der Uwe? Das CZK? Oder könnte es vielleicht, meins, könnte ja eventuell vielleicht die Möglichkeit bestehen, dass das CZK doch so eine kleine Idee ist von Gott, eine von vielen tausenden Millionen Ideen weltweit, Gott hat ja viele Millionen gemeint, aber dass Gott dann vielleicht sagt, ich brauche dich. So wie die Jünger zu dem Mann kamen mit dem Esel, der Herr bedarf deines Esels. Wenn du Liebe in dir hast, dann wären alle Hände oben. Keine Liebe? Oh, boah, liebe Leute, Stunde früher, Mittagsschlaf, Kaffeekränzchen, spazieren gehen, Kino gehen, Fernsehen gucken. Ach, jetzt guck mal erstmal, wer sich noch meldet. Ne? Ich sag dir etwas, ist eine Frage der Liebe. Liebst du mich? Liebst du mich leidenschaftlich? Malachi 1,1, 1,13. Und dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Heiligtum. Nur widerwillig facht ihr die Glut auf dem Altar an. Lahme, Kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr als Opfer herbei. Soll ich, der Herr, mich etwa darüber freuen? Mein Fluch trifft jeden Betrüger, dem er ein fehlerhaftes Tier opfert, obwohl er ein makelloses männliches Tier versprochen hat. Denn ich bin ein großer König, ich der Herr, der allmächtige Gott, und alle Völker haben Ehrfurcht vor mir. Im Islam sprengen sich Menschen im Namen Allahs in die Luft für nichts. In einer gewissen Weise glauben die Leute auch an einen Gott. Wir würden am liebsten den in die Luft sprengen, der fragt, wer kann uns am nächsten Sonntag helfen? Liebe. Ich sage es nicht bösartig. Die Sache ist vielmehr die, wenn wir Liebe hätten, wäre das alles keine Frage. Aber weil wir keine Liebe haben, wird es zur Frage. Und ich sage auch das völlig leidenschaftslos. Denn es geht um unser Leben. Diese Liebe zurückzugewinnen, diese Leidenschaft. Ich muss mich ein bisschen sputen. Was hilft uns zur Umkehr? Was gibt uns Hoffnung auf Änderung? Also mir ging es so, wenn ich da so in mich reingucke, dann habe ich oft gedacht, oh liebe Leute, schaffe ich nie. Aber ich habe gute Nachricht. Der erste Punkt ist, die Gnade des Vaters schenkt Umkehr. Im 2. Korinther 7,10 sagt Paulus, denn die von Gott ausgelöste Erschütterung unserer Herzen bewirkt eine Reue, die uns zu ihm hinführt. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Erschütterung, die nicht zur Umkehr führt, bewirkt den Tod. Was Paulus sagen möchte, ist, dass echte Buße, Buße heißt ja Metanoia, umkehren. Ich drehe mich um und gehe wieder an den Ausgangspunkt meiner Missetat zurück, dann stelle ich die Weiche und gehe den richtigen Weg. Die Fähigkeit umzukehren ist nicht etwas, die du hast. Die Fähigkeit umzukehren ist ein göttlicher Akt. In dem Moment, wo der Heilige Geist dich konfrontiert mit deiner Schwachheit, mit deinem Versagen, in dem Moment kommt er und gibt dir die Fähigkeit umzukehren. Er gibt dir die Fähigkeit umzudrehen. Und das kannst du selber überhaupt nicht machen. Du kannst von dir aus nicht umkehren. Du kannst heute Abend hier betroffen sein, sagen, Mensch, oh Gott, ich möchte jetzt endlich mal richtig wieder ein toller Lover von dir werden. Und spätestens übermorgen, ne, rutschst du wieder voll im Glatteis des Alltages aus und bist wieder voll gefrustet. Echte Umkehr kommt von Gott. Als ein Geschenk an dich. Aber du musst sie suchen. Und das ist der Trost. Gott schenkt uns diese Umkehr. Sie ist da und Gott will sie uns geben. Hesekiel 36, 26. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Meinen Geist gebe ich in euch und werde aus als solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Ist das nicht wunderbar? Achtung. Also, die Mikrofone haben einen Nachteil, wenn man ein bisschen erkältet ist. Ne? Gott wird es tun. Aber wenn Gott kommt, dann ist es die Frage an dir, ob du es auch nimmst. Oder ob du nur mit einer oberflächlichen Erschütterung zufrieden bist. Ach ja, wir sind nur ein bisschen betroffen. Naja, aber das legt sich ja wieder. In 2 Tagen weiß ich schon nicht mehr, was hier gepredigt wurde. Und dann habe ich meine Ruhe. Zweiter Punkt, das aufrichtige Bekenntnis. Psalm 51, 19. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, Herr, und du wirst es nicht ablehnen. David sagt, Ochsen und Stiere willst du nicht. Aber ein zerschlagenes und gedemütigtes Herz wirst du Gott nicht verachten. Gott schenkt uns auch eine tiefe Betroffenheit über unseren Zustand. Tiefe Betroffenheit führt auch dazu, dass ich sage, Herr, ich hab so Müll gebaut und ich bin so weit weg von dir und es tut mir echt leid. Ich kann dir nichts geben dafür, ich kann nicht mal was machen, Herr, aber ich will da raus. Als David das sagte, hatte er die Ehe gebrochen, einen Mann umgebracht, gelogen, betrogen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. So, wir sind also in bester Gesellschaft. Bei uns geht es ja nur um die Liebe zu Gott. Nur. Das war jetzt ironisch gemeint. Letzter Punkt. Das aufrichtige Gebet um die Änderung des Herzens. Psalm 51. Und damit hat es schon so gut wie geschafft. Ich habe einen Auszug da mal geschrieben. Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig und hab Erbarmen mit mir. Lösche meine Vergehen aus, meine schwere Schuld wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht und meine Schuld steht ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich alleine. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Urteil wird sich als wahr erweisen. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Das ist das wohl wichtigste Gebet. Erschaffe in mir Herz, Herr, ein neues Herz, ein reines Herz und gib mir Beständigkeit. David wusste, aus sich selber konnte er das gar nicht machen. Aber seine ganze Seele schreit zu Gott, erschaffe in mir ein reines Herz. Stoß mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Der alten Luther-Übersetzung heißt es, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das Wollen und das Vollbringen, sagt Paulus, kommt vom Herrn. Aber die Eingangstür ist eine tiefe Herzensbuße, eine Betroffenheit, die von Gott kommen muss. Du willst keine Schlachtopfer, sonst hätte ich sie dir gebracht. Dir gefällt es nicht, dass man Tiere schlachtet und für dich verbrennt, um von der Sünde freizukommen. Jetzt seid ihr wach, ne? Gott ist nicht interessiert an deinen religiösen Opfern. Gott hat keinen Bock an einem Gottesdienstbesuch, der vielleicht nur aus Oberflächlichkeit und religiöser Tradition getan wird. Gott hat keinen Bock an mir, wenn ich nur Dinge aus dem Boden stampfe und zaubere, damit irgendwas gemacht wird. Gott hat keinen Bock an mir auf sowas. Gott hat keinen Bock an mir, wenn ich den Tag über wie ein Wilder schaffe und doch keine Herzenszeit mit ihm gehabt habe, sein Herz nicht gehört habe. Das ist der Punkt. Du willst keine Schlachtopfer. Das sind die Schlachtopfer, die wir Gott bringen, diese Aktivität oder diese äußerlichen, naja, gebe ich mal ein paar Euro mehr heute ins Opfer. Gott, sind wir wieder quitt. Dir gefällt es nicht, dass man Tiere schlachtet. Gott gefällt es nicht, dieses Äußere, den Schein wahren. Damit zeigst du eigentlich nur, dass Gott ein dummer Dackel ist, der nicht blickt, was wirklich läuft. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir. Du wirst es nicht ablehnen. Niemand kann Verzweiflung heucheln und zerknirscht sein. Denn das ist in deinem Herzen. Und Gott sieht, was echt und unecht ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir jetzt miteinander einfach den Gottesdienst, den offiziellen Teil abschließen. Es gibt ja noch einen kleinen Bekanntmachungsteil. Aber dass wir miteinander das nochmal betrachten und beten. Miteinander. Dune. Das sind halt die Regieanweisungen. Wir müssen ja jetzt, da wir noch nicht Buße getan haben, müssen wir jetzt ein bisschen Salbung erzeugen. Aber mit Musik geht es leichter. Ne? Lasst uns einfach mal aufstehen. Kommt, ihr Lieben. Ihr von Gott Geliebten. Ich sag's euch, Gott hat euch alle lieb, bis hinten in die letzte Bankreihe rein. Auch wenn wir so total schwach drauf sind. Und gerade weil er uns lieb hat, spricht er so zu uns. Und er will die Qualität seiner Beziehung zu dir verbessern. Er möchte, dass du in diesen Reichtum reinkommst. Gott will dich nicht hineinzwängen in eine Beziehung, die dir Unwohlsein verursacht. Aber Gott möchte dich konfrontieren und sagen, liebst du mich? Vater, und wir kommen jetzt vor dich. Wir wollen uns noch einmal auch diese Frage stellen. Das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Vater, und wir möchten jetzt einfach vor dir zuerst bekennen, Herr, dass wir diese Liebe verlassen haben. Ich möchte es als Leiter bekennen, Vater, vor dir. In dem ganzen Getümmel und Geschäftigkeiten, Umtriebigkeiten habe ich deine Hand verloren, Vater. Und ich sehne mich zurück nach dir. Wir sehnen uns als Gemeinde zurück nach dir, Vater. Bevor wir weitergehen in die wunderbaren Dinge, die du für diese Stadt bereitet hast, die du für uns auch als Gemeinde und dein Volk bereitet hast, Vater, möchtest du uns wieder neu gründen in die Liebe zu dir. Gott sagt dir, ich möchte, Kinder, dass ihr tiefe Wurzeln in mir fasst, dass ihr meine Zuneigung versteht und an ihr teilhabt. In Jeremia heißt es, wenn du mit den Fußsoldaten nicht Schritt halten kannst, wie willst du es dann erst mit den Reitern schaffen? Und Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, in der ihr feststehen müsst. Vater, und so bekennen wir vor dir auch unsere Unfähigkeit, diese Liebe aus uns selber hervorzubringen. Wir bekennen unsere Unfähigkeit, alleine ohne deine Hilfe umzukehren von dem Ort, an dem wir jetzt stehen. Und wie David schreien wir aus, Vater, erschaffe in uns ein reines Herz, erneuere uns, Vater, und gib uns Beständigkeit darin, dich zu suchen, deine Liebe zu suchen, deine Freundschaft zu suchen, deine Nähe zu suchen. Mach uns bereit, Vater, dir wieder mit deinem ganzen Herzen und mit großer Freude zu gehorchen. Befreie uns, Vater, von den untauglichen Schlachtopfern, die wir dir bringen, von äußerlichen Dienstbarkeiten, wo wir uns freikaufen möchten, Vater, wo wir unsere eigene Seele betrügen mit, wo wir andere betrügen, weil wir einen guten Schein erwecken möchten. Wir wollen Buße tun darüber. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst auf uns alle. Nur du kannst uns überführen. Nur du kannst uns diese Erschütterung schenken, dass unser Herz auch wirklich umkehren kann. Ich bete, dass du zu uns sprichst, Vater, in diesen Tagen, in diesen Wochen. Ändere uns, Vater. Bring uns zurück zu dieser ersten Liebe, Vater. In die Leidenschaft für dich, Jesus. Und da, wo wir sie nie erfahren haben, nimm uns an die Hand, Jesus, und führ uns Stück für Stück hinein. Ich bitte dich, dass du kommst, jetzt Heiliger Geist, dass du kommst. Komm. Und ich preise dich, Vater, dass es keine Verdammnis gibt auf denen, die in Christus Jesus sind. Und Gott sagte noch einmal, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ihr gehört habt. Aber ich bin gekommen, meine Kinder, euch zu reinigen, alle unfruchtbaren Triebe aus eurem Leben abzuschneiden. Fürchte dich nicht vor mir, mein Kind. Ich will dir wohltun. Ich will dir wohltun. Ich will dir geben, wonach du dich so lange gesehnt hast. Erfolg in deinem Geschäft. Erfolg in deiner Ehe. Erfolg in der Schule. Erfolg in deinen Beziehungen. Erfolg in deinen Projekten in der Gemeinde. Die Städte, um die er mich anruft. Die Nationen, um die er mich anruft. Ich will euch die Kraft geben, um die ihr mich anruft. Ich will das Joch der Schwäche von euren Schultern nehmen. Ich will euch freimachen von der Unfähigkeit, die auf euch ist, diese Welt eindringlich und nachdrücklich zu durchdringen. Aber dazu müsst ihr zu mir kommen, meine Kinder. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Meine Kraft, meine Herrlichkeit, die ich euch versprochen habe. So komm du jetzt, Vater. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk an uns tust. Und ich bitte, dass es nicht nur heute Abend ist. Ich bitte, Herr, dass ein Samen in unsere Seelen fällt heute Abend. Dass dieser Same aufgeht in den kommenden Wochen und Tagen. Zieh uns neu an dein Herz, Jesus. Lass uns neu eine Gemeinde werden, Vater, die brennt. Es soll uns nicht mehr eine Last sein, das Feuer auf deinem Altar anzufachen. Wir wollen es freudig tun, Vater. Freudig tun, dass dein Feuer brennt. Du bist der König aller Könige, Vater. Wir bitten um diese Liebe, Vater. Hilf uns. Wir sind so bedürftig. Vater, ich bin so bedürftig. Erneuer mein Leben als Leiter, Vater, als Leiter dieser Gemeinde. Erneuer meine Liebe zu dir, Vater. Segne meine Mitarbeiter und Co-Leiter, Vater. Erneuere ihre Liebe zu dir, Vater. Reinige alle verstopften Kanäle in unserem Leben, Vater, dass dein Leben auch wieder in die Gemeinde hineinfließt, durch uns, durch das, was wir tun. Vater, ich möchte Buße tun für alle untauglichen Werke, die ich in guter Absicht getan habe, Vater, aber die nicht dein Siegel getragen haben. Lehre mich, Vater, und lehre uns allen, in deinen Plänen und Wegen zu gehen. In Jesu Namen.